Wir wollen gemeinsam Gottes Wort lesen. Wir lesen beim Propheten Daniel aus dem zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 23. Im zweiten Jahr des Reichs Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume, durch die er so erschrak, dass er aufwachte. Und er ließ alle Sterndeuter und Weisen, Zauberer und Chaldäer zusammenrufen, um dem König seinen Traum mitzuteilen. Und sie kamen und traten vor den König. Der König sagte zu ihnen: Ich habe einen Traum gehabt, der mich erschreckt hat, und ich wollte gern wissen, was es für ein Traum gewesen ist. Da sagten die Chaldäer zum König auf Chaldäisch: Der König lebe ewig. Sage deinen Knechten den Traum, dann wollen wir ihn deuten. Der König antwortete den Chaldäern: Mein Entschluss steht fest. Werdet ihr mir den Traum nicht mitteilen und ihn deuten, dann sollt ihr in Stücke zerhauen und eure Häuser zu Misthaufen gemacht werden. Werdet ihr mir aber den Traum mitteilen und deuten, so sollt ihr Geschenke, Gaben und große Ehre vor mir haben. Darum sagt mir den Traum und seine Deutung. Sie antworteten erneut: Der König sage seinen Knechten den Traum, dann werden wir ihn deuten. Der König antwortete: Wahrlich, ich merke, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Entschluss feststeht. Aber wenn ihr mir den Traum nicht mitteilen werdet, dann bleibt es bei eurer Verurteilung, weil ihr euch vorgenommen habt, Lügen und Erfundenes vor mir zu reden, bis die Zeit sich ändert. Darum sagt mir den Traum, daran kann ich merken, dass ihr auch die Deutung treffen werdet. Da antworteten die Chaldäer dem König: Es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Es gibt auch keinen König, wie groß oder mächtig er sei, der so etwas von irgendeinem Sterndeuter, Weisen oder Chaldäer fordert. Denn was der König fordert, ist zu hoch. Und es gibt auch sonst niemanden, der es dem König sagen könnte, ausgenommen die Götter, die nicht bei den Sterblichen wohnen. Da wurde der König sehr zornig und befahl, alle Weisen in Babel umzubringen. Und das Urteil ging aus, dass man die Weisen töten sollte, und sie suchten Daniel und seine Kameraden, um sie zu töten. Da erwiderte Daniel klug und verständig dem Ajoch, dem obersten Richter des Königs, der auszog, um die Weisen in Babel zu töten. Und er sagte zu Ajoch, dem Befehlshaber des Königs: Warum ist so ein strenges Urteil vom König ausgegangen? Ajoch teilte es dem Daniel mit. Da ging Daniel hinein und bat den König, dass er ihm eine Frist gebe, damit er dem König die Deutung sagen könnte. Und Daniel ging heim und berichtete es seinen Kameraden Hanania, Michael und Asaja, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten wegen dieses Geheimnisses, damit Daniel und seine Kameraden nicht mit den anderen Weisen in Babel umkämen. Da wurde dem Daniel dieses Geheimnis durch eine Vision in der Nacht offenbart. Darüber lobte Daniel den Gott des Himmels und sagte: Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein sind Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm wohnt das Licht. Ich danke dir und lobe dich, Gott meiner Väter, dass du mir Weisheit und Stärke verleihst und jetzt offenbart hast, worum wir dich gebeten haben. Denn du hast uns die Sache des Königs offenbart. Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns beten, bevor wir. Allmächtiger Gott, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du zu uns sprichst und dass dein Wort nie vergeht, sondern so wie du ewig bist, so ist auch dein Wort ewig und verlässlich und unfehlbar. Schenk uns jetzt Ohren, dass wir dein Wort hören, und Herzen, in denen dieses Wort Wurzel schlagen kann. Um Jesu willen. Amen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr die Fernsehserie Lost in Space kennt. Kennt ihr die? Ja, Netflix? Über die Weihnachtsferien kam die zweite Staffel heraus. Sehr zur Freude unserer Jungs und ich habe mich auch ein bisschen gefreut. Aber hier ist das Problem mit Lost in Space und mittlerweile mit fast allen mit allen Staffeln. Das Ende von jeder Episode ist so spannend, dass man gar nicht anders kann, als die nächste anzuschauen. Und so ging es auch uns. Wir haben 3 Tage geguckt, dann war es vorbei. Ja? Man muss einfach immer weiterschauen. Vielleicht kennt ihr das. Und das ist heutzutage so. Ich habe mich mit meiner Familie darüber unterhalten und mit dem zweiten Buch mit dem zweiten Kapitel im Buch Daniel machen wir es heute allerdings etwas anders. Auf die altmodische Weise. Ihr habt schon gemerkt bei der Lesung, wir haben auf halbem Weg aufgehört. Ja, wir schauen uns heute nur Teil 1 an und die Fortsetzung erfolgt erst nächstes Mal. Ja, und ihr könnt nichts machen. Ja, auch wenn nämlich hier vorne, gehen wir dort nicht rein. Ich glaube, das ist mehr Nebukadnezars Artenweise. Also wenn ihr hören wollt, wie es weitergeht, müsst ihr in 2 Wochen wiederkommen. Allerdings nicht hierher, sondern dort, wo wir uns normal treffen. Das ist in der Scharnhorststraße 29. Worum geht es in diesem Text? Vereinfacht gesagt, darum, was Menschen nicht können, sondern was nur Gott kann. Und die Lesung kann man in 3 Abschnitte einteilen. Im ersten geht es um menschliche Ohnmacht und wie wir klug damit umgehen. Und im zweiten geht es um Gottes Allmacht und unsere gebührende Reaktion auf seine Allmacht und Gnade. Ja? Menschliche Ohnmacht, Gottes Allmacht. Das sind die 2 Teile. Teil 1. Ironischerweise sehen wir unsere menschliche Ohnmacht hier zuallererst am mächtigsten Mann seiner Zeit damals, dem babylonischen König Nebukadnezar. Er herrscht über eine Supermacht, wie sie die Welt bis dahin nicht gekannt hat. Und in seinem Reich hat er absolute Macht und kann völlig frei entscheiden, was er will. Und wie wir gesehen haben, auch etwas willkürlich, wie die Weisen erfahren mussten. Aber wie wir am Anfang gleich sehen, ist auch der mächtigste Mann der Welt letztlich ein ohnmächtiger König, wenn es darum geht, einen Blick hinter die Kulissen dieser Welt zu werfen oder einen Blick in die Zukunft und was uns erwartet. Schauen wir uns das an, Vers 1. Im 2. Jahr des Reichs Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume, durch die er so erschrak, dass er aufwachte. Ja, Träume können ganz schön auffühlen, das kennen wir alle. Wer Kinder hat, weiß, wie oft man sie nachts wegen einem schlechten Traum trösten muss und vielleicht sogar ins Bett lassen muss. Nebukadnezar hat gleich mehrere solcher Träume. Und hier sehen wir das Symptom seiner Ohnmacht. Er erschrickt. Er fühlt sich machtlos und ausgeliefert. Und dabei handelt es sich gar nicht um einen Albtraum, wie wir später herausfinden, sondern einfach um die Frage von Nebukadnezar, was die Zukunft bereithält. Nebukadnezar ist auf der Suche nach Gewissheit, nach einem Blick nach vorne, an dem er sich orientieren und festhalten kann. Und vielleicht kennen wir das auch. Bestimmt haben wir alle uns schon einmal Gedanken darüber gemacht, was die Zukunft wohl für uns bereithält. Die wenigsten von uns mögen Ungewissheit. Wir orientieren uns an allen möglichen Vorhersagen, ob das nun das Wetter von morgen ist oder die Wirtschaft oder das Klima oder die Außenpolitik. Ständig wollen wir Experten, die uns sagen, was die Zukunft hält. Solche Fragen bekommt man nicht oft in einem Traum offenbart, aber in besonderen Umständen kann Gott, wie hier auch, Träume gebrauchen, um etwas Bestimmtes bekannt zu machen, zu offenbaren. Die Menschen damals hatten dafür ein besseres Bewusstsein als wir. Träume konnten wichtige Botschaften enthalten und wurden deshalb sehr ernst genommen. Traumdeutung war ein richtiges wissenschaftliches Feld mit Handbüchern und Experten zum Thema. Das waren die Wissenschaftler von damals. Es gab dabei auch bestimmte Regeln, nach denen man sich richten musste. Und normalerweise läuft eine Traumdeutung eben so ab, wie es die Experten hier erwarten, die Nebukadnezar zusammengetrommelt hat. So läuft das normal ab. Ja, der König erzählt ihnen den Traum und sie liefern die Deutung. Das Problem ist, dass der König sich nicht an die Spielregeln hält. Ja, vielleicht hat er das Prozedere einfach schon zu oft mitgemacht und weiß, dass man sich danach doch immer fragt, naja, woher weiß ich denn jetzt, dass sie mir die Wahrheit erzählen und dass sie mir nicht das Blaue vom Himmel erfinden. Nebukadnezar will Gewissheit. Seine Experten sollen beweisen, dass sie tatsächlich einen Einblick in die verborgene Welt der Götter haben und den Traum deuten können, die Zukunft vorhersagen können. Und da muss ich, denke ich, wenn wir uns das hier also anschauen, ganz schön viele Gedanken darüber gemacht haben, wie er diese Gewissheit erlangen kann, dass sie ihn nicht nur anlügen, dass sie nur, nicht nur was erfinden. Und ich glaube, das hat er sich überlegt. Wenn die Deutung seiner Experten wirklich von den Göttern kommt, dann müssten sie ja nicht nur die Deutung kennen, sondern auch den Traum selbst. Ja, gar nicht so dumm, der Herr König. Aber das macht das Ganze für die Experten natürlich auch potenziell kostspielig. Ja? Denn Nebukadnezar verändert die Spielregeln ja auf eine ziemlich krasse Weise. Die neuen lauten so, Option A, Vers 5. Werdet ihr mir den Traum nicht mitteilen und ihn deuten, dann sollt ihr in Stücke zerhauen und eure Häuser zu Misthaufen gemacht werden. Game over. Ja? Oder Option B, werdet ihr mir den Traum mitteilen und deuten, so sollt ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir haben. Darum sagt mir den Traum und seine Deutung. Alles oder nichts. Ja, er setzt den Traumexperten die Pistole auf die Brust und darauf waren sie, glaube ich, nicht vorbereitet. Ja, dreimal fragen sie nach. Und als ihn schließlich schwant, dass der König auch wirklich nicht mit sich verhandeln lässt, da haben sie auf einmal genauso viel Furcht vor der Zukunft wie der König selbst. Geteiltes Leid ist allerdings nicht immer halbes Leid, denn bei ihm geht es um Tod oder Leben. Wenn also der Moment der Wahrheit gekommen ist, dann geschieht, was man vernünftigerweise auch erwarten müsste. Die Experten erweisen sich als ohnmächtige Experten. Ja, in Vers 10 und 11 sehen wir, wie sie die Hände in die Luft werfen, ja? Die weiße Flagge hissen und sagen, das ist doch völlig unmöglich. Ja, lest hier, dort heißt es, da antworteten die Chaldäer, also die Weisen, dem König, es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Es gibt auch keinen König, wie groß oder mächtig er auch sei, der so etwas von irgendeinem Sterndeuter, Weisen oder Chaldäer fordert. Denn was der König fordert, ist zu hoch. Und es gibt auch sonst niemanden, der es dem König sagen könnte, ausgenommen die Götter, die nicht bei den Sterblichen wohnen. Ja, es ist die totale Kapitulation. Und sie haben einerseits recht, der König verlangt das Unmögliche, aber eben damit bestätigen es auch Nebukadnezars Verdacht. Er hatte recht. Und wenn sie auf Milde gehofft haben, dass das Bekenntnis vielleicht auf Milde stoßen würde, dann haben sie sich getäuscht, Vers 12. Da wurde der König sehr zornig und befahl, alle Weisen in Babel umzubringen. Ich denke, das ist die furchtbare Realität, wenn Menschen zu viel Macht über andere haben. Und wenn sie über ihre Hilflosigkeit so zornig werden, dass sie es an anderen auslassen. Nehmen wir an der Stelle einfach einen Schritt zurück und schauen uns die Situation aus heutiger Perspektive an. Was hier vor 2500 Jahren am babylonischen Hof abläuft, kann uns ja vorsichtig gesagt schon irgendwie befremdlich erscheinen, oder? Also so gehen wir heute nicht miteinander um. Verletzungen der Spielregeln werden heutzutage meistens anders gehandhabt. Außer man hat drei Jungs, so wie wir. Da geht es auch mal hart zu, aber nicht so hart. Und wir messen natürlich auch Träumen selten die gleiche Bedeutung zu wie damals. Also was können wir dann aus diesem Abschnitt eigentlich für uns heute lernen? Bei allen Unterschieden zu damals sollten wir zuerst auch die Ähnlichkeiten erkennen. Ja, auch wir kennen die Zukunft nicht. Auch wir suchen in einer ungewissen Welt nach Antworten, die uns Gewissheit geben, an denen wir uns festhalten können. Wenn wir wie der König erschrecken und uns bedroht oder hilflos fühlen, vielleicht kennt ihr das, dann werden auch wir leicht zornig. Das ist es, was Hilflosigkeit macht. Ja, gerade wenn man seine Hoffnung auf andere Menschen setzt, wie Nebukadnezar hier auf die Experten, und die uns dann enttäuschen, dann kann man ganz schön wütend werden. Und vielleicht würde man dem Nebukadnezar heutzutage eher ein Aggressionsbewältigungsprogramm vorschlagen. Denn was er hier macht, ist ja nicht akzeptabel. Aber gut, wie können wir Gewissheit über die Zukunft erlangen? Ist das überhaupt möglich? Nebukadnezar will es. Können wir es? Naja, die Antwort lautet, wir finden sie nicht bei Menschen. Wir sollten unsere Hoffnungen nicht auf Menschen setzen. Nicht auf eine bestimmte Religion, sage ich mal etwas provokativ, und auch nicht auf bestimmte Experten. Denn Experten können eben nur das bewerten, was schon offenbart wurde. Selbst die besten Wissenschaftler können nur Schlüsse aus dem ziehen, was man beobachten kann, nicht aus dem, was verborgen ist. Und wir entdecken ja ständig neues Wissen. Und damit verändern sich ständig die Paradigmen der Experten und der Wissenschaftler. Und am Ende bleibt natürlich auch noch das menschliche Element. Fehler schleichen sich ein, Wissen ist unvollständig, kein Mensch ist unfehlbar. Für absolute Gewissheit braucht es absolute Kontrolle und vollkommenes Wissen. Und wer hat das? Was wir hier allerdings auch sehen, ist, es braucht Gnade und nicht Willkür. Und zu dieser Gnade gehört eben auch die Bereitschaft, dieses Wissen auch mitzuteilen. Nebukadnezar hält es zurück. Wie geht Gott damit um? Wenn wir uns nun Gott zuwenden, dann sehen wir, er ist derjenige, der Nebukadnezar den Traum geschickt hat. Er will damit auch etwas offenbaren, nicht nur über die Zukunft, sondern vielmehr über sich. Er will, dass die Babylonier ihn kennenlernen, dass Nebukadnezar ihn kennenlernt. Als Gott, der allmächtig ist, der die Zukunft fest und sicher in seiner Hand hält. Und dazu will er Daniel gebrauchen. In Vers 13 tritt Daniel zum ersten Mal auf. Ja, und dort erfahren wir, schaut es euch an, dort sehen wir, dass er selbst zu diesen Experten, zu den Weisen gehört, die getötet werden sollen. Also sprich, auch Daniel selbst wird von Nebukadnezars Willkür bedroht. Er ist genauso ohnmächtig wie Nebukadnezar und die Weisen. Aber an ihm sehen wir, wie wir klug mit unserer menschlichen Ohnmacht umgehen. Schaut euch Vers 14 an. Und wie sehr sich Daniels Reaktion dort von der ihren unterscheidet. Ja, er erschrickt nicht wie der König. Er hat auch keinen Wutanfall wie der König. Und er empört sich nicht wie die Experten. Auch angesichts größter Bedrohung, viel größer als die Ungewissheit des Königs, behält er die Fassung und er antwortet, Vers 14, klug und verständig. Also wie reagiert man klug, wenn man in dieser Position ist? Oder wie reagieren wir klug, wenn wir uns hilflos, ohnmächtig, machtlos in dieser Welt fühlen? In Vers 15 etabliert Daniel zuerst einmal die Fakten. Er fragt, warum ist ein so strenges Urteil vom König ausgegangen? Ja, er behält einen kühlen Kopf. In Vers 16 macht er das Nötigste. Er bittet den König um eine Frist. Wie genau das vonstatten geht, wissen wir zwar nicht, aber das ist anscheinend auch nicht weiter wichtig. In Vers 17 sucht er sich ein Team zusammen. Ja, berichtet es seinen Kameraden. Und in Vers 18 finden wir heraus, wofür dieses Team zuständig ist. Ja, sie bitten Gott um Gnade. Und ich denke, das ist ein Schlüssel, eine Schlüsselstelle. Das ist unglaublich wichtig für eine kluge Reaktion. Wenn Daniel der Meinung wäre, dass Nebukadnezar ultimative Kontrolle hätte, dann müsste er ihn um Gnade bitten. Aber ihn bittet er nur um eine Frist. Daniel sieht die Krise in einem größeren Rahmen. Er weiß, dass die Zukunft, er weiß, dass diese Situation in gütigeren Händen liegt als den von Nebukadnezar. Er weiß, dass bei Gott alles einen Grund hat und deshalb bricht er nicht in Panik aus, sondern kann die Ruhe bewahren. Er reagiert nicht zornig oder empört, sondern indem er betet mit seinem Team, macht er sich vollkommen abhängig von Gott. Ja, indem er betet. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal gebetet habt. Ich weiß nicht, ob ihr oft betet, wenig betet. Vielleicht habt ihr von den Buschbränden in Australien gehört. Dort spielt das Gebet eine große Rolle im Moment. Sie gehen auch uns besonders nah als Deutsch-Australier. Viele unserer Freunde sind direkt betroffen an der Küste in Canberra und anderen Plätzen. Und besonders schlimm hat es die Stadt Mallacoota in Victoria getroffen. Vor einigen Tagen musste die gesamte Stadt evakuiert werden. Das Problem war, dass alle Zufahrtswege blockiert waren. Der einzige Zufluchtsort, der blieb, war der Strand. Und ein Holzpier, Holz, wo tausende Menschen zusammengedrängt waren. Aber wo ist es sicher, wenn eine 20 Meter hohe Feuerwalze mit 90 km/h auf einen zurollt und man nur wenige Minuten hat zu reagieren? Wo ist man sicher? Drei Christen wussten die Antwort. Sie haben gebetet. Und entgegen der Wettervorhersage drehte sich der Wind von Westen nach Osten. 5 Minuten lang blies er vom Meer und hielt die Flammen von den Menschen fern. Wo sind wir sicher, wenn alle Hoffnung vergeht? In Gottes Hand. Auch Daniel wusste in seiner Ohnmacht, wen er um Gnade bitten konnte. Er weiß natürlich auch, dass er Gott keine Vorschriften machen kann. Ja, es gibt keine ultimative Sicherheit in diesem Leben und bekanntlich ist nur eins im Leben sicher und das ist der Tod. Es hätte ja auch sein können, dass Gott sagt, Daniel, es ist Zeit, dass ich dich zu mir rufe. Ja, erst dort bei ihm in der Ewigkeit haben wir ultimative Sicherheit. Aber was lesen wir in Vers 19? Da wurde dem Daniel dieses Geheimnis durch eine Vision in der Nacht offenbart. Daniel und seine Kameraden beten und Gott erhört sie. Und das bringt uns zu Gottes Allmacht und Gnade. Gott weiß, was die Zukunft hält. Gott kann offenbaren und er will, er ist gnädig. Das, was er vor Nebukadnezar verborgen hat, das offenbart er Daniel. Und vielleicht wundert man sich, warum Gott zuerst etwas verbergen würde, um es dann einem anderen zu offenbaren. Warum macht Gott das so kompliziert? Hätte er nicht allen das ganze Drama ersparen können? Aber darauf gibt es mindestens 2 Antworten. Fangen wir mit der zweiten an. Die zweite ist die, dass Gott den Menschen in Babylon etwas über sich zu erkennen geben will. Und er macht Daniel zu seinem Botschafter in Babylon. Wenn Nebukadnezar die Deutung gleich miterhalten hätte, dann hätte er nicht das über Daniels Gott gehört, was Daniel ihm im zweiten Teil, den wir uns nächste Woche anschauen, offenbart. Und auch die Experten hätten keine Ahnung davon, dass die Handbücher, die sich seit Generationen von Weisen zu Weisen und Traumdeutern zu Traumdeutern weitergegeben wurden, dass die letztlich nichts können. Sie hätten keine Ahnung davon, von ihrer Ohnmacht und was Gott allein kann. In ihrem Stolz fühlen sich vielleicht manche von Daniel gedemütigt. Sie werden ihn hassen. andere werden um jeden Preis wissen wollen, was Daniels Geheimnis ist. Und wenn du heute auf der Suche bist und dich fragst, wer ist dieser Gott, dann hoffe ich, dass du nicht mit Ablehnung reagierst, sondern dass du den nächsten Schritt machst, dass du dich nicht verschließt, sondern dich öffnest und sagst, wer ist dieser Gott? Ich will ihn kennenlernen. Das ist die zweite Antwort. Die erste bezieht sich auf Daniel und die Frage, wie man gebührend auf Gottes Allmacht reagiert und wie man gebührend auf die Gnade reagiert, die er Daniel und den anderen erweist. Denn Daniel kennt ja Gott seit seiner Jugend. Er ist aufgewachsen in diesem Umfeld. Aber es ist eine Sache zu wissen, wie Gott ist und was Gott kann. Aber es wirkt noch einmal anders, wenn man Gottes Rettung so hautnah erlebt. Vielleicht kann ich hier eine ganz kurze Anekdote an. Wir waren vor Jahren in einem Urlaub und wir als Eltern brauchten Rettung in einer ganz, ganz kleinen Variante. Es hatte den ganzen Tag geregnet und unsere Kinder waren unerträglich. Ja, bis wir uns dann umgeschaut haben, verzweifelt angeschaut haben und gesagt, was machen wir jetzt? Ja, es regnet, wir können nicht raus und die Kinder drehen durch. Dann haben wir uns ins Auto gesetzt, wir hatten ein uraltes Auto, es hat vorne durch die Windschutzscheibe reingeregnet und sind zu einem Aussichtspunkt gefahren, von wo man Wale sehen kann. Es hat geregnet und geregnet und Olli hat gesagt, es regnet und ich habe gesagt, ja Olli, was machen wir denn dann? Und er sagte, wir könnten beten habe ich gesagt, ja, dann bet mal. Und Olli hat gebetet und innerhalb von 10 Sekunden war der Regen weg. Es ist kein Scherz, innerhalb von 10 Sekunden hat der Regen aufgehört. Gott muss das nicht tun, aber er war sehr gnädig. Und wir haben keine Wale gesehen, aber das brauchten wir auch nicht, denn wir haben was viel Kostbareres gesehen. Wie gehen wir mit unserer Ohnmacht und Hilflosigkeit um? Als der vermeintlich allmächtige Nebukadnezar die Ohnmacht seiner Experten erkennt, reagiert er mit blinder Zerstörungswut. Als Daniel die Macht seines Gottes erleben darf, da sehen wir, wie es in Freude umschlägt. Und Daniel lobt seinen Gott in den höchsten Tönen. Das ist es, wie wir gebührend reagieren. Am Lob von Daniel kann man erkennen, was er alles über Gott in dieser Situation gelernt hat und wie wunderbar diese Erkenntnis für ihn ist. Lesen wir diesen Abschnitt komplett. Es lohnt sich wirklich, ab Vers 20. Darüber lobte Gott Daniel, den Gott des Himmels. Und sagte, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, wir hören die Erleichterung, die sich hier Bahn bricht. Denn sein sind Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm wohnt das Licht. Ich danke dir. Und lobe dich, Gott meiner Väter, dass du mir Weisheit und Stärke verleihst und jetzt offenbart hast, worum wir dich gebeten haben. Denn du hast uns die Sache des Königs offenbart. Mit manchen Bibeltexten ist es so, dass man eigentlich nur etwas von ihnen wegnehmen kann und wirklich nichts hinzufügen. Und so ist es, glaube ich, mit diesem Lob von Gottes einzigartiger Macht. Wenn wir vor scheinbar hoffnungslosen Situationen stehen, wenn wir Furcht vor der Zukunft haben und unter der Ungewissheit leiden, dann lasst uns nicht furchtsam werden oder zornig. Verfallen wir nicht in Panik und reagieren wir nicht empört, sondern erinnern wir uns stattdessen an Gottes Allmacht und Gottes Gnade, denn er hält uns in seiner Hand. Er kann uns retten. Das gilt für Daniel damals, das gilt für Malakuta in Victoria und es gilt für uns ganz konkret heute. Also lasst uns klug und verständig reagieren, lasst uns beten. In der Taufe vorhin haben wir von einer noch viel größeren Rettung gehört, die all diese Rettungen in den Schatten stellt. Eine Rettung, die uns nicht nur ein bisschen zusätzliche Zeit auf dieser Welt schenkt, denn sonst wären wir ja ultimativ doch verloren. Wenn wir mit 70, 80 sterben und das war das Ende, dann haben wir keine Zukunft. Nein, am Kreuz bewirkt Jesus eine viel größere Rettung. Am Kreuz zahlt er mit seinem eigenen Leben dafür, dass wir unser Leben aus Gottes Hand nehmen und unabhängig von ihm sein wollen. Er schenkt uns Versöhnung mit Gott und die brauchen wir, weil wir seiner Macht und Liebe so wenig vertrauen. Gott will uns daraus retten und die Rettung am Kreuz schenkt uns ewiges Leben und bringt uns zurück zu Gott. Alles, was Jesus von uns verlangt, ist, dass wir genau das tun, was Daniel damals tat, nämlich, dass wir unsere Ohnmacht, unsere Hilflosigkeit erkennen, dass wir sehen, wir können unsere Zukunft nicht garantieren. Unser Leben liegt ganz in Gottes Hand. Also lasst es uns dort auch sein. Lasst es uns in Gottes Hand legen. Und so will ich zum Abschluss heute einfach dieses Lob von Daniel aufgreifen und jeden Einzelnen von uns fragen, kennst du diesen allmächtigen Gott persönlich, dem alle Weisheit und Stärke gehören? Kennst du den Gott, der Zeit und Stunde jedes Einzelnen bestimmt und der selbst die mächtigsten Könige ein- und wieder absetzen kann, alle Herrscher dieser Welt? Kennst du den gütigen Gott, der jede noch so finstere Lage mit seinem rettenden Licht erhellen will? Nicht nur damals, sondern auch heute kennst du diesen Gott, der unsere Gebete erhört. Und bist du bereit, ihm dein Leben anzuvertrauen? Ich möchte dich dazu einladen, denn es wäre ein Wendepunkt in deinem Leben, eine Rettung, die viel größer ist als die Rettung damals, denn sie schenkt dir Ewigkeit. Sie schenkt dir Zuversicht, sodass du dich nicht mehr vor der Zukunft und vor irgendeiner Ungewissheit fürchten musst. Du kannst in ungewissen Zeiten mit Freude und Zuversicht leben, so wie Daniel, weil er weiß, meine Zukunft, mein Leben ist in sicheren Händen, bei dem, der alles in seiner Hand hat. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich für deine große Macht. Und wir preisen dich genauso für deine große Gnade und Güte. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der uns retten will, nicht nur in diesem Leben, sondern in alle Ewigkeit. Wir danken dir, dass wir uns dir anvertrauen dürfen, obwohl wir in der Vergangenheit unser Leben in unsere eigene Hand genommen haben und nach unserem eigenen Willen leben wollten. Gib du, dass wir uns dir anvertrauen können. Gib uns den nächsten Schritt. Öffne unsere Herzen, damit Jesus darin Einzug hält. In Jesu Namen. Amen.